Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir haben ein Rematch im Western Conference Final, die gleiche Finalserie in der Western Conference, wie wir sie in der letzten Saison hatten. Die Dallas Stars treffen auf die Edmonton Oilers. Das ist das erste Mal seit 2021, dass wir ein Rematch haben in einem Conference Final. Damals war es im Osten Tampa Bay gegen die New York Islanders 2020 und 2021, die beiden Jahre hintereinander. Und im Westen ist es tatsächlich das erste Conference Final Rematch seit 2014. Damals trafen die Chicago Blackhawks und die Los Angeles Kings in zwei aufeinanderfolgenden Jahren aufeinander. Ja, die Dallas Stars, die hatten einen Rekord von 50 Siegen, 26 Niederlagen, 6 Mal ein Extrapunkt, 106 Punkte. Sie haben sich durchgesetzt in 7 Partien gegen die Colorado Avalanche und sie haben sich durchgesetzt in 6 Spielen gegen das beste Team der regulären Saison, gegen die Winnipeg Jets. Auf der Gegenseite sind die Edmonton Oilers. Die Oilers, die waren, achso, Dallas war auf 2 in der Central, die Oilers waren auf Platz 3 in der Pacific, 48 Siege, 101 Punkt. In Runde 1 haben sie 6 Spiele gebraucht, um die Los Angeles Kings zu besiegen, in Runde 2 nur 5 gegen die Vegas Golden Knights. Die beiden Teams haben sich in der regulären Saison 3-mal gesehen, davon gab es 2 Siege für die Dallas Stars und einen Sieg für die Edmonton Oilers. Und diese Serie ist die 10. Serie zwischen den Franchises, die 8. zwischen den Oilers und den Dallas Stars. Vorher gab es 2 Serien zwischen den Oilers und den Minnesota North Stars. Und seitdem die Dallas Stars nach Texas umgezogen sind, beziehungsweise die Stars nach Texas umgezogen sind, gab es diese Serie 8-mal, vor allem zwischen 97 und 2003 gab es die Serie insgesamt 6-mal in 7 Jahren, also da sogar 5 Jahre hintereinander. Und im gesamten Vergleich führen die Dallas Stars mit, jetzt muss ich die beiden anderen Serien rausrechnen, jeweils einen weniger, also mit 5-2. 2-mal setzten sich bisher die Oilers durch, unter anderem eben in der letzten Saison, wo sie dann ja in 6 Partien in Stanley Cup Final eingezogen sind. Was gibt's zu sagen zu den beiden Teams? Wenn wir auf die Statistiken schauen, dann sind die Edmonton Oilers fast naturgemäß weiterhin eines der besseren Offensivteams, zweitbestes hinter den Los Angeles Kings, gegen die sie gespielt haben. Die sind aber bekanntlich schon raus. Fast 4 Tore im Durchschnitt. Die Dallas Stars haben da deutlich mehr Probleme, das Tor zu treffen. Nur knapp über 2,5 Tore pro Partie im Schnitt. Die Stars lassen auch mehr als oder fast 3 Tore pro Partie zu. Da sind die Edmonton Oilers allerdings auch noch ein bisschen schlechter mit über 3 Toren. Wobei man auch da sagen muss, das sind natürlich Werte, die eben ein bisschen beeinflusst sind, auch durch die Gegner und auch durch den Verlauf der Runden. Für Edmonton war es so, dass vor allem die ersten Spiele gegen die Los Angeles Kings relativ wild waren. Sie da viele Tore kassiert haben, auch dann teilweise viele Tore geschossen haben. Bei den Dallas Stars war die Serie gegen Colorado so, dass sie knappe Partien gewonnen haben, vor allem zu Beginn der Serie, auch deutliche Niederlagen hatten. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch. Also wenn sie verloren haben, dann haben sie deutlich verloren. Und das waren eben auch die Niederlagen, die dann damit auf dem Zettel standen und auch so ein bisschen dieses Torverhältnis mit beeinflusst haben. Etwas interessanter ist dann schon der Blick auf die Special Teams bei den beiden Mannschaften. Die Dallas Stars mit 30% im Powerplay, das ist wirklich gut. Das ist das beste verbliebene Powerplay in der gesamten NHL. Dagegen gestellt ist das Penalty-Killing der Oilers das schlechteste in der NHL aktuell, was noch in den Playoffs mit drin ist. Nur 2 von 3 Versuche können sie erfolgreich verteidigen. Aber auch da muss man sagen, das war gegen Los Angeles schlechter noch als gegen die Vegas Golden Knights. Deswegen auch der Trend geht da nach oben. Andersherum, das Powerplay der Oilers 1 von 4 im Schnitt, also 25% Erfolgsquote. Das ist okay, sicherlich noch ausbaufähig, vor allem wenn man die Maßstäbe aus den letzten Jahren, die eigenen Maßstäbe der Oilers dann nimmt. Die Dallas Stars mit dem drittbesten Penalty-Killing, vor allem in Runde 1, hat ihnen das den Erfolg sicherlich auch ein Stück weit ermöglicht gegen die Avs, wo sie einige Key-Penalty-Killings hatten, vor allem auch in Richtung Verlängerung, in den Verlängerungen teilweise. Also da war es schon sehr, sehr wichtig, dass sie da in Unterzahl gut gespielt haben und dass sie eben in Unterzahl dort auch entsprechend dann Gegentore verhindert haben. Wenn wir auf die offensiven Statistiken gucken, was so ein bisschen drüber hinausgeht, ganz interessant, die Oilers haben 8 Schüsse ungefähr mehr pro Partie abgegeben aufs gegnerische Tor als die Dallas Stars und das Verhältnis bei den zugelassenen Schüssen ist quasi auch fast andersherum. Dallas lässt 32 Schüsse für den Gegner zu, Edmonton 27, also das ist nicht ganz so krass wie bei der Offensive, aber daran sieht man schon, dass die Spielweisen etwas unterschiedlich sind. Das erklärt dann auch die Advanced Metrics. Der Corsi-Wert von Edmonton ist deutlich positiv mit 54%, Dallas deutlich negativ mit 45%, auch das ein Stück weit bedingt, vor allem aus dieser ersten Serie. Wenn man dann bei den Expected Goals schaut, da sieht es schon etwas freundlicher aus für Dallas. Da sind sie zumindest knapp bei 49%. Allerdings die Oilers sehr, sehr dominant. 58% Expected Goals. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Auch bei den Torchancen 59%. Im Moment das beste Team in den Playoffs. Dallas da auch wieder unter 50%. Nur, da sei auch schon mal angemerkt, die Colorado Avalanche, die haben auch so einen Wert gehabt gegen die Dallas Stars. Das hat ihnen auch nichts gebracht am Ende. Deswegen ist das immer mit Vorsicht zu genießen, welche Werte man da wirklich dann nimmt und wo man da auch Schlüsse draus ziehen kann und Schlüsse draus ziehen sollte. Vielleicht noch ganz interessant, 2 Zahlen. Die Schussquote der Edmonton Oilers, 10%, die ist gut. Die der Dallas Stars ist mit 8% eher so unteres Mittelmaß. Auf der anderen Seite, wenn wir auf die Fangquote schauen, vor allem dann auch bei 5 gegen 5, da ist Dallas ganz klar vorne mit dabei, fast 93%. Und das ist der beste Wert der Teams, die noch in den Playoffs sind. Das ist natürlich im Grunde nur der Wert von Oettinger, denn der ist derjenige, der bei den Dallas Stars im Tor stand. Eigentlich die gesamte Playoff-Saison bisher. Es gab nur ein Spiel, wo er dann mal rausgenommen wurde gegen die Avs, aber ansonsten war er der Rückhalt seiner Mannschaft. Bei Edmonton sieht das Ganze natürlich deutlich anders aus. Da muss man schon sagen, dass dort die Fangquote nicht so überragend ist, aber mittlerweile auch schon wieder, sagen wir mal, in einem akzeptablen Bereich, 90,7%. Das ist zumindest nicht mehr so schlimm, wie das zu Beginn der Playoffs aussah. Wenn wir aber da schon mal reingehen, auch in die individuellen Dinge, dann auf der Torhüterposition 6,8 Tore, Goals Save Above Expected bei Jack Oettinger, also sagen wir mal pro Spiel ein halbes Tor ungefähr, was er da seinem Team ja eben erspart. Ne? Also wenn man 2 Spiele nimmt, alle 2 Spiele ist es 1 Tor weniger, was sie kassieren, weil er sehr gut hält. Auf der Gegenseite hat Kevin Pickard einen Wert von minus 1 und Stuart Skinner von minus 2,22. Also da sind die Werte nicht so besonders gut. Aber nochmal gesagt, es hat sich natürlich stabilisiert, vor allem im Vergleich zum Beginn der Playoffs gegen die Kings. Trotzdem kann das eben etwas sein, wo es Probleme gibt. Und es ist auch so, dass Stuart Skinner nicht besonders gut ausgesehen hat in der regulären Saison, wobei ich mir da relativ schwer tue, ihn irgendwie einzuschätzen und zu tippen. Das ist ja auch eins der Probleme, was ich mit ihm habe. Er ist einfach nicht zuverlässig. Also du kannst sowas bekommen wie gegen die Los Angeles Kings, du kannst Leistungen bekommen wie jetzt zum Schluss gegen die Vegas Golden Knights, die sensationell gut waren. Und das ist etwas, was für mich eben ein Problem darstellt für die Edmonton Oilers. Sie wissen nicht, was sie bekommen von ihrem Torhüter. Und das ist so ein bisschen eine Wildcard im negativen Sinne, ein Risiko. Dazu kommt noch, dass Pickard im Moment verletzt ist. Es ist wahrscheinlich so, dass er irgendwann demnächst wieder gesund ist und dann eben auch als Backup agieren könnte. Oder aber es gibt auch wieder mal dann den Torhüterwechsel. Das kann ja dann auch sein. Aber das ist etwas, wo eben die Dallas Stars da mit Oettinger deutlich zuverlässiger eine Personalie im Tor haben. Man muss aber auch dazu sagen, er hat eben im letzten Jahr auch das Conference-Finale gegen die Edmonton Oilers verloren. Also das ist eben ja, die Frage, was findet man jetzt gut? Die Statistiken und die Zahlen bisher oder eben das, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Dallas ist ziemlich gesund, das muss man sagen. So das erste Mal seit Monaten, dass alle Spieler mit dabei sind. Heiskanen und Jason Robertson sind ja zurückgekehrt. Heiskanen jetzt zum Ende, Robertson schon ein Stück weit früher. Pete DeBoer hat sich zwischendurch immer mal wieder damit durchgeholfen, dass er 11 Forwards und 7 Verteidiger im Einsatz hatte. Da hat er jetzt die Möglichkeit, vielleicht wieder so ein bisschen zu kombinieren und das Ganze etwas anders zu gestalten. Das muss man eben dann auch sehen, ob er da wieder auf einen 12-6-Lineup geht. Ich würde sagen, das wird auch ein bisschen abhängig davon sein, wie die Serie läuft. Auch vielleicht, ob man auswärts spielt oder zu Hause spielt. Das heißt, da kann er sich auch gewisse Optionen dann noch offen lassen, um dort zu kombinieren. Aber für ihn natürlich sehr, sehr positiv, dass die Spieler wieder da sind. Vor allem Heiskanen ist da sehr, sehr gut zurückgekommen. Nicht groß mit Problemen wieder reinzufinden. Natürlich haben sie ihn langsam in Spiel 4, Spiel 5 eingesetzt, aber jetzt zum Schluss war er dann eben schon quasi wieder der Alte, hat auch in 3 Spielen 2 Vorlagen gehabt und der hat sehr, sehr viel Luft nach oben, also ist jemand, der auch viel Potenzial hat. Generell muss man sagen, dass Dallas viel Luft nach oben hat, was die Verteilung der Tore betrifft, was die Leistung der Deathplayer, aber auch der, sage ich mal, des Secondary Scorings betrifft, also nicht nur unbedingt jetzt die dritte, vierte Reihe, sondern auch die Spieler, die in der zweiten Reihe spielen zum Beispiel. Wenn man jetzt von der Reihe oder der finnischen Combo Hinz, Granlund und Rantanen absieht, beziehungsweise wenn man Hinz, Granlund und Rantanen und ich schaue mal gerade nach, das hatte ich mir notiert, es waren Hinz, Granlund und Rantanen, dann Johnston und Harley, die haben 26 der 34 Tore der Dallas Stars. Also 3/4 der Tore haben diese 5 Spieler erzielt. Das ist natürlich etwas, mit dem du nicht unbedingt so gut aufgestellt bist, wenn man sich auf der Gegenseite eben anguckt, kommen wir nachher noch dazu, wie die Tiefe der Edmonton Oilers ist. Aber was man auch sagen muss, zum Beispiel Matt Duchene hat noch kein Tor gemacht, da ist natürlich Luft nach oben, Jason Robertson ist noch nicht so gut zurückgekommen, Marchment, Steele, Sagan, Jamie Benn, Dadonov, das sind alles Spieler, die natürlich in der Lage sind, in der Serie einzelne Tore zu machen. Also Steele hat ja zum Beispiel auch getroffen. Sagan hat auch gegen die Avs getroffen. 2 Spiele hintereinander, dann aber wieder nicht. Genau das kannst du gegen Edmonton auch haben. Das heißt, auch da ist viel, viel Möglichkeit da für die Dallas Stars. Sie müssen dieses Scoring aber auch bekommen. Also wenn die so spielen wie jetzt gegen Winnipeg und gegen Colorado, dass sie eben größtenteils nicht scoren, dann wird es ein richtiges Problem werden für die Dallas Stars, weil auf der Gegenseite es aktuell so wirkt, als ob im Prinzip egal ist, wer bei Edmonton auf dem Eis steht und wer dann auch die Tore macht. Also es sind nicht unbedingt immer die üblichen Verdächtigen dort bei den Oilers und das ist etwas, wo Dallas kontern muss, wo Dallas eben dann auch Scoring bekommen muss von diesen Spielern. Hinten in der Verteidigung, Thomas Harley hat sich zu einem richtig super Verteidiger entwickelt, mit Heiskanen zusammen, super Verteidigerpaar, vielleicht auch die Möglichkeit, das aufzutrennen, dass du sagst, okay, wir lassen sie nicht dauernd zusammenspielen, vielleicht kriegen wir es dann so hin, dass wir beide oder einen von beiden 40, 45 Minuten auf dem Eis haben, vielleicht eher 40 Minuten, dass du sagst, du kombinierst sie dann irgendwo auch zwischendrin nochmal. Auch das ist etwas, wo Pete DeBoer jetzt wesentlich besser auch dann arbeiten kann mit seinen Verteidigerpaaren. Natürlich auch im Hinblick darauf, dass du in Edmonton vielleicht dann eine Situation hast. Dreisattel hat zuletzt wieder Center gespielt, hat nicht mit McDavid gespielt. Das heißt, du brauchst vielleicht jemanden, der zum einen gegen Dreisattel spielt, dann brauchst du auf der anderen Seite jemanden, der gegen McDavid spielt. Das wäre etwas, wo er dann durchaus auch seine Verteidigerpaare aufsplitten könnte. Ansonsten positive Überraschung bisher ist Cody Ceci in der Verteidigung. Jemand, der natürlich auch eine Historie hat mit den Edmonton Oilers. Der hat im Moment knapp 23 Minuten Eiszeit gehabt bisher in den Playoffs. Nur Harley und Esa Lindell waren die beiden, die mehr Eiszeit hatten bei den Dallas Stars. Das ist schon etwas, was mich sehr überrascht hat. Es hat mich auch sehr überrascht, dass die Gegner da nicht mehr Kapital draus schlagen konnten, aber auch da wieder vielleicht ein gutes Coaching, vielleicht auch eben die Mitspieler, die ihn gut einsetzen und er muss nicht über sich hinauswachsen, er muss nicht irgendwelche Dinge machen, die er nicht kann, sondern es gibt gewisse Arten von Spielweisen, die erwartet werden von ihm, und das hat er bisher gut gezeigt in den Playoffs. Aber auch da ist natürlich die Frage, ob er gegen ein noch tieferes Team bei den Edmonton Oilers dann auch so gut aussehen wird. Und die wissen natürlich auch so ein bisschen, was seine Schwachstellen sind. Deswegen können sie da vielleicht auch dann entsprechend draufgehen und diese dann auch nutzen. Hinten Leon Bixel, großer Spieler, jemand, der auch viel Wucht mit reinbringt, der aufräumt im Crease, aber eben auch jemand, der noch keine große Erfahrung hat. Das ist ein Punkt. Kann ein Risiko werden für die Dallas Stars. Petrovic hat ja das kontroverse Tor geschossen. Ansonsten eben auch jemand, der eher als Death-Player dann mit eingesetzt wird. Der war einer dieser 7 Verteidiger. Also Lyubushkin ist ja derjenige, der jetzt aktuell hier in dem Lineup, was ich habe, rausgerutscht ist. Das ist ja auch noch nicht ganz klar, wer jetzt dann heute Abend dort entsprechend spielen wird für die Dallas Stars. Also auch da ist ein Punkt, wo eben Pete DeBoer etwas verändern kann, wo er ein bisschen was machen kann, wo er auch nachschärfen kann, wenn ihm gewisse Spielweisen nicht passen. Ich sehe aber in der Verteidigung schon ein paar Risiken auch. Klar, Heiskanen als Potenzial da, Harley, Lindell, das ist okay. Aber die anderen drei, CeCe, Bixel und Petrovic, sehe ich schon als Risikofaktoren. Und das sind auch schon Spieler, die eben, wenn es dir nicht gelingt, selber Tore zu machen, durchaus von den Edmonton Oilers überrannt werden können. Und da können dann eben auch entsprechend Fehler durch Druck entstehen und dann diese Fehler auch ausgenutzt werden von den Edmonton Oilers. Apropos Oilers, ich habe jetzt ja sehr viel über die Dallas Stars geredet. Die Edmonton Oilers sind natürlich ein Gegner, der ebenfalls sehr, sehr viel Qualität hat und der sehr, sehr viele Dinge mit reinbringt in dieses Conference Final, die dafür sorgen könnten, dass sich die Oilers durchsetzen. Man muss generell sowieso sagen, die beiden Teams sind zwar in einem Rematch jetzt, trotzdem sind da schon einige Veränderungen im Kader. Natürlich bei Dallas prominent Mikko Rantanen, aber vor allem auch bei der Tiefe der Edmonton Oilers, bei der Verteidigung etwas, wo man vielleicht gleich mal mit einsteigen sollte. Die Oilers haben es geschafft, diese ersten beiden Runden sehr, sehr souverän dann am Ende auch zu gewinnen, obwohl sie ihren besten defensiven Verteidiger nicht mit dabei haben, mit Matthias Ekholm. Da ist ja die Aussage, dass er vielleicht ab Spiel 3 eine Option wäre. Also, wenn ihr mich fragen würdet, ich sage jetzt mal, vor Spiel 4 würde ich vermuten, dass man ihn nicht sieht. Vielleicht Spiel 3 im Warm-up, dann Spiel 4 vielleicht mal so eine Shielded Roll. Ich weiß auch nicht, ob dann zu Hause dieses 7-11-Lineup dann auch mal gewählt wird von Edmonton, um da zu schauen, ob er richtig fit ist. Ich weiß ja auch nicht, welche Verletzung er hat. Also bei Heiskanen war es ja so, der hatte eine Knieverletzung. Bei Ekholm habe ich jetzt bisher noch nicht direkt im Detail gehört, was er da an Verletzungen hatte. Was man natürlich sagen muss, ähnlich wie bei den Dallas Stars, hatten wir jetzt plötzlich Spieler, die wesentlich mehr spielen mussten, als angedacht war. Und da ist zum Beispiel Brad Kulak zu nennen. Der hat in der letzten Saison 16,5 Minuten gespielt in den Playoffs. Jetzt spielt er über 24 Minuten. Das ist schon etwas, was sehr, sehr viel mehr Belastung auch mit reinbringt. Und da muss er eben auch entsprechend fit sein, vor allem was eben dann auch die Fehler betrifft, also dass er da eben keine Fehler macht. Das hat aber sehr gut funktioniert, das muss man auch sagen. Und auch da wieder der Punkt, dass die Gegner bisher jedenfalls nicht in der Lage waren, das Ganze auszunutzen. Vor allem Vegas muss man da ja einiges ankreiden. Wobei man auch sagen muss, was man generell gemerkt hat und was man auch gesehen hat, dass die Edmonton Oilers einfach als Team wesentlich besser verteidigen. Ich meine, wir hatten dieses Interview mit Connor McDavid, wo er dann so ein bisschen den Fragenden da anraunzt, was das denn soll, so ungefähr, ne? Was er denn hier sich erlauben würde, eine Frage über die Verteidigung zu stellen. Natürlich können die verteidigen. Die Fragen kommen ja nicht von ungefähr, und auch wenn man die ersten beiden Spiele gesehen hat, hat man sich schon gefragt gegen Los Angeles, was machen die Edmonton Oilers da eigentlich wieder, sowohl in der Verteidigung als auch im Tor. Aber diese Fragen haben sie dann schon beantwortet seitdem. Und da sind eben auch, wie gesagt, andere Spieler mit dabei, die in die Bresche gesprungen sind. Kulak zu nennen, Evan Bouchard hat sich wesentlich verbessert, was die Defensive betrifft. Seine offensiven Fähigkeiten, die standen immer außer Frage, vor allem im Powerplay der Schlagschuss. Wobei, da kommen wir auch gleich noch zu. Das Powerplay war übrigens sehr, sehr schlecht in der zweiten Runde, nur 9,1%, 1 von 11 gegen die Vegas Golden Knights. Da muss man schon sagen, das brauchen sie irgendwann in dieser Serie. Das glaube ich schon, also mit 9% werden sie gegen Dallas, glaube ich, nicht die Serie gewinnen können, wahrscheinlich dann auch wenig Spiele. Aber da ist auch eben sehr, sehr viel Luft nach oben. Also genauso wie man bei Dallas an einigen Stellen sagen muss, da sind Spieler, die durchaus noch Tore schießen können, die schießen müssen. Auch bei den Edmonton Oilers sind da Situationen wie das Powerplay, wo sie sich sehr, sehr verbessern können. Wenn Ekholm zurückkommen sollte, ist natürlich die Verteidigung sehr gut besetzt. Das muss man auch an der Stelle dann erwähnen. Da haben sie dann auch richtig Optionen wieder. Positive Überraschung auch noch, will ich auch noch erwähnen. Hinten John Klingberg, wo man auch gar nicht so richtig wusste, wie viel kann er denn spielen, kann er überhaupt spielen, so ungefähr. Und jetzt ist er da eine zuverlässige Größe hinten in der Verteidigung, aber auch wieder, weil sie ihn eben in einer Rolle spielen lassen, die er noch spielen kann. Sie verlangen von ihm keine Zaubereien, sondern sie verlangen von ihm eben entsprechend das, was er jetzt in seinem Alter mit seinen Fähigkeiten noch bringen kann. Und auch da übrigens ist ja auch eine gewisse Vergangenheit noch mit dabei. Also ist ja auch etwas, der hat ja auch in Dallas schon gespielt. Wobei das jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre her ist. Ja, aber auch da haben die Gegner es nicht geschafft, diese vermeintliche Schwachstelle auszunutzen. Das spricht ja dann auch für das Team, spricht auch dafür, wie eben das Team dort arbeitet, auch defensiv. Wir haben die Situation gehabt mit Dreiseitel. Ich habe das übrigens auch an der Stelle jetzt schon mal der Hinweis für euch. Wenn ihr gerne auch noch mehr zum Thema und vor allem zu den Edmonton Oilers hören wollt, hört mal und schaut mal in den Stammtisch der Oilers Nation rein. Da war ich am Montag zu Gast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu reden über die Serie. Da sind auch viele, viele Informationen natürlich drin über die bisherigen Playoffs der Oilers, aber auch der Ausblick auf den Vergleich mit Dallas. Da ist eben dann auch das Thema gewesen, dass Leon Dreiseitel gesagt hat, sinngemäß, naja, ich verzichte jetzt gerne 2 Monate auf meine individuellen Statistiken, wenn ich dafür dann irgendwann auch als Team erfolgreich bin. Wenn wir da jetzt auch dann den Bogen machen in Richtung Offensive, das ist ja auch etwas, was erstaunlich ist. Also wenn wir uns die erste Reihe anschauen, jetzt McDavid, Hyman und Nugent Hopkins im Moment. Jack Hyman ist derjenige, der die meisten Checks hat, ligaweit, nicht bei den Oilers, sondern ligaweit in den Playoffs bisher. Also wenn das jemand vorher gesagt hätte, ich glaube, das wären wesentlich andere Spieler gewesen, die man da gelistet hätte als Zach Hyman. Wenn wir einmal spaßhalber schauen, wie eigentlich die Teamstatistiken sind, da würde ich schon drauf wetten, dass jetzt die Oilers nicht das Team sind, was die meisten Checks hat. Schauen wir gleich mal rein, das ging hier jetzt ausnahmsweise mal relativ schnell bei der Seite. Hits given sind jetzt sind wir in der regulären Saison Playoffs, einmal kurz umschalten, Hits given Winnipeg und hat die meisten Checks, Florida die zweitmeisten, genau, Edmonton ist auf Position 3, tatsächlich ganz viel interessanter finde ich, da ist die Prozentanzahl der Hits, da ist Florida von den Teams, die noch drin sind, das Team mit 56% Anteil der Checks in den Partien mit dem höchsten Anteil. Und dann kommt irgendwann Carolina, etwas über 50, knapp über 50 Edmonton und Dallas tatsächlich mit relativ wenig Checks, sind nicht so physisch, wie sie das vielleicht früher waren, okay, aber auch das ist ein Punkt, wo eben vielleicht dann Edmonton auch ansetzen kann und sie auch so ein bisschen mürbe machen kann. Auch das ist ja eine Strategie, die auch andere Teams wie zum Beispiel Florida sehr, sehr gerne fahren. Ja, aber lasst uns nochmal reingehen in die Reihen der Skater, McDavid, Hyman, Nugent Hopkins, die erste und dann diese zweite Reihe. Das wirkt irgendwie so ein bisschen wie ein Fehler. Leon Dreiseitel mit Kasperi Kapanen und Vasily Podkolzin. Es funktioniert aber, die treffen auch. Dreiseitel ist zufrieden, weil die Ergebnisse stimmen. Und Kapanen sogar mit einem super wichtigen Siegtreffer in der Verlängerung. Und diese defensive Rolle, das ist ja auch quasi eine Shutdown-Line. Und alle Tore, die quasi die beiden neben ihm, neben Dreiseitel schießen, sind ja eine richtige Zugabe. Das ist ja schon mal super. Und ein Vorteil auch, dadurch, dass sie so spielen können, ist, dass Evander Kane, der ja zurückgekommen ist, in der dritten Reihe spielt. Das heißt, du hast deine Offensive über diese 9 im Prinzip schon mal erstmal verteilt mit Adam Henrique, dann in der dritten Reihe Connor Brown und die letzte Reihe, die vierte mit Janmark, Frederick und Corey Perry. Die hat ja auch gescored, jetzt vielleicht nicht immer in der Reihe, Perry sicherlich auch Powerplay-Tore mit dabei, aber trotzdem sind sie eben Spieler, die auch treffen, die auch Selbstvertrauen haben, die eben auch in der Lage sind, dort etwas beizutragen zum Erfolg. Und das, was man auch sagen muss, sie haben ja auch noch einige Leute auf der Bank sitzen. Also wenn du Jeff Skinner, Victor Arvidsson und Ty Emerson zum Beispiel siehst, die haben ja auch viele Spiele in der regulären Saison gemacht und haben natürlich nicht so überzeugt, auch in den Playoffs, ansonsten wären sie ja nicht auf der Tribüne. Nur auch das sind eben Punkte, wo dann die Möglichkeit wieder besteht für die Edmund Wallace und für Chris Knobloch zu sagen, naja, Moment mal, da passt jetzt vielleicht irgendwas vorne nicht, dann stelle ich, ich sage einfach durchgespinnt, ne, ich stelle jetzt doch mal einen Skinner wieder zu Dreiseitel oder ich stelle Dreiseitel nach vorne und Nugent Hopkins kriegt irgendwie Flügelstürmer oder was auch immer. Also er kann ja dann dort auch experimentieren und andere Reihen hinstellen. Auch das ist etwas, eine richtig gute Qualität, weil eben Leute, die vielleicht nicht für die ersten 9, die ersten 12 vorgesehen waren, sich aktuelle Reihen gespielt haben und die, die die großen Verträge im Sommer bekommen haben, eben im Moment als Healthy Scratches dort unterwegs sind. Aber dafür hast du sie ja dann auch, diese Spieler. Und das ist auch etwas, was die Edmonton Oilers jetzt als Vorteil haben in den Playoffs. Ja, habe ich bei Edmund noch was vergessen? Naja gut, die Statistiken der Torhüter. Ich habe gesprochen, dass einfach Stuart Skinner für mich eine vollkommene Unbekannte ist, dass er jemand ist, der einen Shutout liefern kann, der aber auch 5 Tore kassiert, wo du dich bei 3 fragst, ob er schon mal in einem NHL-Tor gestanden hat. Das ist so, damit müssen die Oilers leben. Die Zahlen sind einfach schlecht, was die Playoffs betrifft, beide deutlich unter 90%. Gegentorschnitt von Skinner ist sogar über 3, der von Calvin Pickard knapp unter 3. Nur, was zum Beispiel bei Pickard wichtig ist, der hat 6 Spiele gestartet und hat alle 6 gewonnen. So, und dann interessiert dich am Ende nicht, ob die Statistiken gut sind. Siehe Leon Dreiseitel, das gilt auch für die Torhüter. Du musst gewinnen. Und das haben die Edmonton Oilers bisher sehr, sehr gut geschafft. Was gibt's dann noch zu sagen? Die Oilers sind zum 3. Mal in den letzten 4 Jahren im Conference Final einmal geswept worden und dann letztes Jahr eben gewonnen gegen Dallas. Die Dallas Stars sind im 3. Jahr hintereinander im Conference Finale und im 4. Jahr von den letzten 6. Sie waren ja auch 2020 waren sie im Stanley Cup Finale, damals gegen Tampa Bay, also 20 haben sie sich durchgesetzt und jetzt die Jahre 23, 24 und 25 im Conference Finale, 2-mal verloren die letzten beiden Jahre und jetzt dann die Chance auch wieder mit einzuziehen. Da habe ich ja auch schon mal in vergangenen Sendungen drüber gesprochen, dass bei Dallas schon jetzt auch so ein bisschen der Druck da ist, weil eben Verlängerungen der Verträge kommen in der Sommerpause. Das heißt, da werden knapp 20 Millionen an Gehalt mit draufkommen, Johnston Rantanen zum Beispiel da zu nennen. Und dann haben sie nicht mehr so viel Flexibilität unterm Salary Cap und die Tiefe wird vielleicht auch ein bisschen leiden ab der Sommerpause. Also da eben ein Punkt, wo auch jetzt Dallas etwas Druck verspüren sollte, in dieser Saison erfolgreich zu sein. Tja, was tippe ich? Wie geht die Serie meiner Meinung nach aus? Ich sehe viel Gutes bei den Edmonton Oilers. Ich sehe viele Dinge, die sehr, sehr gut funktionieren. Und ich habe aber trotzdem, und das habe ich auch bei der Oilers Nation schon gesagt, jetzt die Tendenz, dass ich sage, Dallas setzt sich durch in 7 Spielen. Warum? Weil ich gesagt habe, Colorado war das bessere Team und die Dallas Stars haben sie geschlagen und danach sind sie dann eben der Top-Favorit für mich im Westen gewesen. Da hatte ich damals nicht damit gerechnet, dass Edmonton sich gegen Vegas durchsetzt. Da hatte ich ja auch auf die Golden Knights gesetzt. Auch aufgrund der Torhüter-Situation. Jetzt haben wir wieder eine Serie, wo Ottinger der deutlich beste Torhüter in dieser Serie ist, auf dem Papier vor der Serie. Was das wert ist, tja, das werden jetzt die kommenden 4 bis 7 Spiele zeigen. Ich glaube, dass es eine lange Serie wird. Ich glaube, dass es durchaus auch 7 Partien sein können. Und dann kommt eben wieder dieser Pete DeBoer-Faktor mit 9-0 bisher in Spiel Nummer 7. Und ich glaube einfach, Dallas ist jetzt reif in der Saison. Und der Unterschied eben zum Vorjahr ist, sie haben mit Mikko Rantanen jemand, der dir in der Serie 6-7 Tore machen kann. Und der dann eben damit auch, sagen wir jetzt mal, 2 Partien mit in deine Richtung kippen kann. Natürlich muss man auch sagen, bei Connor McDavid und Leon Dreiseitel ist viel Luft nach oben. Bei McDavid bin ich mir fast sicher, dass er irgendwie verletzt ist, dass er nicht hundertprozentig da ist und dass deswegen auch diese, ich will es mal, durchschnittlichen Leistungen dann eben mit dabei sind. Immer ne Maßstab, was ist durchschnittlich für McDavid und was ist durchschnittlich für den normalen NHL-Spieler. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Trotzdem wirkt er halt für mich nicht besonders rund. Edmonton braucht das Powerplay und halbwegs solide Torhüterleistungen, um die Serie zu gewinnen. Die Dallas Stars, die brauchen sehr gute Torhüterleistungen von Ottinger und Death Scoring, um die Serie für sich zu entscheiden. Das sind so die Faktoren für die beiden. Vielleicht noch von mir mit dazu, hatte ich bei der anderen Serie ja auch so, wer könnte die Conn Smythe Trophy gewinnen? Natürlich bei den Dallas Stars Mikko Rantanen zu nennen und Oettinger, je nachdem, wer von den beiden in möglicherweise jetzt zwei verbleibenden Serien sehr gut spielt, das wären die Kandidaten für mich für die Conn Smythe Trophy. Auf der Gegenseite natürlich Connor McDavid, Leon Draisaitl, die beiden, die man da nennen muss. Ansonsten fallen mir da auch nicht wirklich viele ein, weil es dann eben auch das Kollektiv ist, also nicht, ne, weil die nicht wert sind, sondern weil die nicht unbedingt herausragen. Und am Ende tippe ich, dass Dallas sich in 7 Partien durchsetzt, dass die ins Stanley Cup Finale einziehen. Wie gesagt, ich lag in der zweiten Runde schon falsch, was die Edmonton Oilers betrifft. Dafür in der ersten Runde hatten ja viele, auch der Experten, auf die Los Angeles Kings gesetzt. Da habe ich dann gesagt, dass sich da Edmonton durchsetzt. Aber ansonsten ist mein Bracket eigentlich dann ja jetzt so ein bisschen in sich zusammengefallen. Aber das ist dann einfach so. In dieser Serie denke ich, dass Dallas sich durchsetzt. Wenn ihr eine andere Meinung habt, wenn ihr da natürlich auch Fragen zu habt, zu der Vorschau, zu den Serien insgesamt, hat mich auch eine Frage jetzt erreicht zum Thema Toronto Maple Leafs. Da werde ich sicherlich auch versuchen, so ein bisschen drauf einzugehen, dann in den nächsten Wochen. Was ich mir vorgenommen habe fürs Conference-Finale, ist, dass ich versuche, quasi pro Spiel eine Sendung zu machen. Wir können auch noch mal kurz auf den Spielplan schauen. Was heißt das, pro Spiel eine Sendung? Das heißt, dass ich versuche, immer dann, wenn eine Partie durch ist, in beiden Conference-Finals, versuche, eine Folge aufzunehmen. Das heißt also, wenn Spiel 1 von Dallas gegen die Edmonton Oilers und Spiel 1 von Carolina gegen die Florida Panthers durch ist, dass ich dann eine Folge aufnehme, weil die Spiele eigentlich auch immer jede Serie versetzt ist. Ich schaue jetzt mal rein, ob das wirklich auch so ist. So, wir haben die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oilers und der Spielplan ist, genau, es geht los am Donnerstagmorgen um 2 Uhr, dann in Dallas, Edmonton in Dallas, dann Samstagmorgen 2 Uhr, dann die Besonderheit, das einzige Spiel der gesamten Conference Finals, was zu ertragbarer Zeit in Europa stattfindet, das ist am Sonntagabend um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit, Dallas in Edmonton, Spiel 3, also Sonntag, 25. Mai, Dallas in Edmonton, Spiel Nummer 3, das ist zu ertragbarer Zeit. Und dann geht es weiter am Mittwoch danach um 2 Uhr morgens und am Freitag danach um 2 Uhr morgens, am Sonntag 1. Juni 2 Uhr morgens und am Dienstag 3. Juni auch um 2 Uhr morgens. Das wäre das mögliche Spiel 7, da ich ja gesagt habe, es geht in 7 Spielen. Also da könnt ihr euch das schon mal merken. 2 Uhr morgens am 3. Juni gewinnen dann die Dallas Stars irgendwie gegen die Edmonton Oilers. Mein Tipp. Ja, wie gesagt, gerne Feedback, gerne weitersagen, gerne abonnieren. Ansonsten alle anderen Möglichkeiten, wie ihr den Podcast unterstützen könnt, kennt ihr. Könnt ihr gerne nutzen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.